Eine Frau hat mir mal erzählt, aha, deine Zielgruppen sind eigentlich Süchtige. Und nachher habe ich gesagt, oh ja, stimmt. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist etwas gut, weil süchtig heisst, das kommt von Suchen. Und du gibst den Suchenden eigentlich einen Purpose, oder?
Create Impact. Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt verbessern. Wir sind Anne-Kathi Leuenberger
und Daniela Spar. Wir ergänzen uns durch unsere Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation und Innovation und wir sind Macherinnen.
Darum machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Menschen, die eine Schnittstelle von Tech und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen.
Hier sind wir wieder mit Create Impact nach einer längeren Sommerpause, die wir beide haben genutzt für viel Inspiration. Ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen. Ich habe es genossen, die Zeit zu nutzen für das. Was hast du gemacht, Kathi, in den letzten Wochen?
Hey, mir ist es gleich gegangen. Ich habe die Zeit auch genutzt, für mir Inspiration zu holen, für mir auch ein bisschen Ruhe zu gönnen, Natur zu geniessen und ja, mein Hirn macht dann automatisch immer, wenn es so Raum hat, auch wieder neue Verknüpfungen, die ich dann voller Elan wieder kann nutzen kann, für in meine neuen Projekte hineinzustecken.
Und das Grandiose ist ja, dass wir uns dann wieder zwischen irgendeine Nachricht schicken, weil irgendjemand irgendwo wieder etwas hat gesehen und hat gesagt, schau mal, und dann hat der andere wieder einen Inspirationsanstoss. Und so denken wir immer weiter. Und genau dort sind wir ja auch immer auf der Suche nach den Leuten, die auch gerne weiterdenken, die irgendetwas bewirken, die sich damit auseinandersetzen, wie könnte ein Wandel schaffen, wie könnte Impact generieren. Das bleibt ja unser Thema hier in diesem Podcast, das Create Impact. Mich speziell inspiriert hat eine ganz simple Erkenntnis, wo man vielleicht könnte sagen, ja, gut, ist jetzt nichts Neues. Man kann nur Impact generieren, wenn man es schafft, Wissen auch anzuwenden. Also das heisst, ich muss mir zuerst das Wissen mal überhaupt aneignen, mich mit etwas auseinandersetzen. Das kann ja irgendetwas sein. Bei uns sind natürlich immer gewisse Nachhaltigkeitsthemen. Das ist klar, das triggert uns, das treibt uns. Hat sich auch genau so bei mir bewahrheitet. Aber das reine Wissen allein bewirkt ja noch gar nichts. Also du musst dann in eine Anwendung kommen, du musst dir überlegen, was könnte ich eigentlich daraus machen. Und nachher muss ich es dann auch noch umsetzen. Und wenn ich das mache, dann bin ich eben dann auch ein Transformator. Also vom Wissen in die Anwendung, in die Transformation. Ein grandioser, cooler Prozess, finde ich, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert.
Hey, das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade letzte Woche dozieren über Nachhaltigkeit als Transformationstreiber. Dort ist mir selber, das ist noch häufig so, wenn ich dann vor Leuten stehe, dann geht mir selber manchmal auch ein Licht auf. Und ich habe dort sehr stark gemerkt, dass man zwar Transformation und die Themen kann teilen mit den Leuten und dort sicher etwas bewirken, aber das Allermächtigste sind wirklich die positiven Beispiele. Und ich habe das Glück gehabt, dass KMU-Unternehmer, die selber schon vor 20 Jahren die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit hat angestossen, hat einen Gast-Input gegeben. Und das war wahnsinnig mächtig. Also die Teilnehmenden selber, Unternehmerinnen und Unternehmer, haben dann wirklich wahnsinnig viel Inspiration gehabt und haben gesehen, ja, es lohnt sich, die Reise anzutreten. Es gibt auch wirtschaftliche Vorteile dort raus. Und sie mega motiviert heimgegangen, eben weil es ein konkretes Beispiel hat gegeben. Und das bestätigt eigentlich genau das, was du vorher so hast gesagt.
Und dann geht es ja weiter. Wir wollen ja jetzt gerne auf unseren Gast zu sprechen kommen. Und er ist ja genau so ein unglaublicher Transformator. Und das Spannende ist ja aber eigentlich, wir sagen dann eher, wer es ist, aber ursprünglich hat er Klimaphysik studiert. Er ist sogar kurz mal wissenschaftlich tätig gewesen. Er war also rein im Wissen aneignen und Wissen vermitteln innen gewesen. Und hat dann genau das gemerkt. Er hat gemerkt, ja, so kann ich ja gar nichts kreieren. Hat x Unternehmen gegründet, Initiativen gestartet, ist wahnsinnig breit unterwegs und hat das Potenzial von Digitalisierung erkannt, insbesondere von Blockchain. Das wird uns dann auch noch genauer erklären, wieso dass er dort sieht, dass dort ein grosser Transformationshebel ist. Und heute ist er ist ein Transformator. Er hat so viele Initiativen angestoßen, dass man kann sagen, er kann wirklich sagen, ich habe etwas bewegt.
Ja, du sagst es. Ich freue mich sehr, dass der Toni Garadona heute bei uns im Podcast als Gast dabei ist. Du hast vieles gesagt, er ist Klimaphysiker, ist auch lange tätig gewesen als Künstler. Hat als Erster in der Schweiz quasi den digitalen Schweizer Franken pilotiert und dort sehr für viel Wellen gesorgt. Dort bin ich ihm zuerst mal begegnet. Und heute ist er insbesondere auch im Thema eben nachhaltige Transformation drin, versucht mit dem technologischen Wissen, das er hat, auch Wirkung zu erzielen. Insbesondere auch, wo Wirkung hat eben auf unser Klima, weil ihm das sehr wichtig ist.
Ja, und am Schluss wird er euch auch ganz einen konkreten Tipp mitgeben, wie kann man überhaupt ins Handeln kommen. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf seine Ausführungen und freuen uns, ihn hier bei uns zu begrüßen.
Herzlich willkommen, Toni, bei uns im Podcast heute. Wir haben es gehört, du hast ganz viele Hüte in deinem Leben schon angehabt, viele Rollen vom Klimaphysiker zum Künstler, zum Unternehmer, wo du heute bist. Was uns besonders interessiert, was ist über all die Zeit oder auch insbesondere heute der Antrieb hinter deiner Tätigkeit?
Ich glaube, wenn ich es probiere zu reflektieren, ist es schon, dass das dem, was man heute purpose-driven sagt, ich habe irgendetwas, das ich gerne bewirken möchte, das ich gerne machen möchte, wo ich einen Impact haben möchte. Also ich könnte mir schlecht vorstellen, etwas zu machen, wo wenig Impact hat. Und das kann halt sein, Menschen im Herz oder im Hirn zu berühren oder zu kotzeln als Künstler oder halt eben auch als Unternehmer wirklich etwas zu bewirken, in der Realität, im richtigen Leben und nicht als Selbstzweck, dass es ein Unternehmen gibt, das irgendwelche digital oder finanziellen Werte schafft zum Selbstzweck, sondern dass die Firma irgendein Ziel hat, wo etwas macht. Vielleicht biografisch hängt es damit zusammen, dass ich Klima- und Umweltphysik studiert habe, weil das mich interessiert hat und ich das Gefühl hatte, ja, das ist ein Thema. Und dann aber realisiert habe, dass das, was wir im Studium und nachher auch in der Forschung, wo ich ganz kurz dabei sein durfte, wenig Impact hat, weil Politiker ganz andere Zeithorizonte haben als das Klima. Das Klima und Gesellschaft verändern durch Dekaden bis Jahrhunderte. Und Politiker haben uns damals ziemlich geradeaus gesagt, dass sie halt gewählt sind für 4, vielleicht 8, eventuell haben sie mal 10 Jahre Impact. Aber wenn wir Modell machen über 30 Jahre, dann ist das für sie wenig, also sie können dort nichts machen. So, und das hat mich recht frustriert, weil ich eben gefunden habe, ich habe studiert, um etwas zu bewirken und bin darum dann auch Unternehmer geworden. Und ich habe auch mal mit meinem Förster geredet und er hat gesagt, schau, was wir hier planen, ist weiter eigentlich als was unsere Politiker für Pläne haben. Wir planen auf Generationen raus, wenn wir einen Baum pflanzen oder wachsen oder zu dem schauen. Und Politiker haben ganz andere Zeithorizonte. Und das finde ich schon spannend, oder? Wie das so gewechselt hat von dem nachhaltigen Generationen denken, jetzt auch die Bauern in dem Dorf, wo ich wohne, die denken ganz anders und halt eben in Generationen und nicht irgendwie Quartalszahlen. Und der Spagat finde ich spannend, das Gefühl, eben wirkt auch relativ viel in der kapitalistischen Gesellschaft, generiert auch viel Probleme und dort im Prinzip zu sagen, ja, der Spagat interessiert mich oder die Spannung und die aufzulösen oder in dem Wirkungsfeld irgendwie zu schauen, dass das Feld sich ein bisschen verändert oder die Formen von diesem Feld sich ein bisschen verändern, das interessiert mich.
Genau, und dort hast du ja auch jetzt, insbesondere in den letzten, würde man sagen, so 10 Jahren, sehr stark auf neue Technologien gesetzt, um dort eben Lösungen zu kreieren, Lösungen zu finden. Vielleicht kannst du uns dort etwas dazu nehmen. Welche Technologien sind dort vor allem im Fokus?
Mich hat interessiert, alles, was neu ist, einfach, wo das mein Hirn kutzelt. Ich finde das spannend, wenn irgendetwas Neues kommt. Ich habe relativ früh angefangen, Drohnen bauen und testen und ein Innovationsprogramm gemacht, auch von der InnoSuisse als Umsetzungspartner. Nachher bin ich in Blockchain-Technologie doch ganz früh auch aus Neugierde raus, um zu verstehen, was ist das, was kann das. Ich habe das Gefühl, Innovationstechnologie sind aus dem Grund interessant, weil dort die etablierten Player wir noch nicht drinnen sind. Also es geht lang, bis eine grosse Firma irgendwie aus einem Innovationslab das in einen bestehenden Prozess einbringt. Und dass man dort als Start-up auch eine Chance hat, können mitzuwirken. Im Drohnenbereich haben wir relativ schnell gemerkt, dass es relativ viel Geld braucht und dass halt der Dual-Use ist. Das, schon damals haben wir gesagt, ja, da hängst du einfach eine Handgranate dran und dann fliegst du es in ein Stadion. Und das ist ja jetzt Realität, oder? Und darum hat mich nachher das eher abgeschreckt. Aber die Blockchain-Technologie oder DLT, wie ich heute sage, Distributed Ledger Technology, was ein bisschen mehr ist als nur Blockchain, das finde ich ganz eine transformative Technologie. Wenn ich da einfach Klammern aufmachen und schnell sagen, warum?
Unbedingt, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum ist die Technologie für dich so spannend?
Ja, aber ich glaube, man muss es im Kontext von der Digitalisierung verstehen. Es gibt drei Wellen von der Digitalisierung. Die erste Welle ist die Digitalisierung von Daten, wo es darum gegangen ist, Internet, E-Mail, jeder Mensch, jede Firma hat Internet und E-Mail. Das ist eine Selbstverständlichkeit, hat unsere Welt ganz stark verändert. Die zweite Welle von Digitalisierung ist nicht Digitalisierung von Daten, sondern Digitalisierung von Gemeinschaften mit Social Media. Also jede Firma, jeder Mensch hat Social Media Zugang oder Account. Auch das sehr transformativ, gut oder schlecht, kann man sich darüber streiten, das ist gleich wie beim Feuer. Und jetzt ist eigentlich die dritte Welle von Digitalisierung gekommen. Das ist Digitalisierung nicht von Daten, nicht von Gemeinschaften, sondern von Werten. Und das kann ein monetärer Wert sein, wie jetzt im Bitcoin, wo die Leute sagen, ja, das ist geldwertig. Es kann aber auch ein ideeller Wert sein. Oder sonst ein Wert, ein Zugehörigkeitswert oder ein Wert, Beweis von, ich bin an einem Ort gewesen. Was bedeutet das eigentlich, die Digitalisierung von einem Wert? Das heisst, ich habe jetzt etwas, ein digitales Ding, das ich nicht copy-pasten kann. Ein Beispiel, Bitcoin, das ist ein Beispiel von einer DLT. Schlecht ist, aber das kennen dafür alle. Wenn ich ein Bitcoin habe, ist es entweder bei mir oder bei dir. Aber es ist nicht wie ein E-Mail, wenn ich es dir geschickt habe, ist eine Kopie bei mir. Das heisst, ich habe jetzt etwas, was uncopy-pastebar ist. Und ich habe eigentlich mit dieser Technologie Kontrolle zurückbekommen über das, was ich verloren habe mit der ersten Digitalisierungswelle, nämlich Kontrolle über Daten. Und das ist sehr, sehr transformativ. Jetzt hat das natürlich auch Konsequenzen, wenn ich natürlich Kontrolle und Macht über das digitale Ding habe, was nur bei mir oder bei dir ist und uncopy-pastebar ist. Dann habe ich auch Verantwortung. Und das ist etwas, wo wir vielleicht auch ein bisschen verloren haben, Verantwortung oder können mit Verantwortung umzugehen. Und vielleicht habe ich auch nicht Zeit oder die Musse oder den Wunsch, die Verantwortung zu übernehmen. Oder vielleicht arbeite ich einfach viel. Dann muss ich, habe ich keine Lust, das Bitcoin. Oh, jetzt habe ich es verloren. Es gibt keine Bitcoin-Hotline. Was mache ich jetzt? Und darum glaube ich auch, die Adoption von dieser Technologie langsamer als, sagen wir jetzt, AI, was einfach ein Schnittstelle gibt, wo du etwas eintippen kannst und es passiert etwas und alle sehen, was passiert. Nichtsdestotrotz, zusammengefasst, drei Wellen Digitalisierung, zuerst Daten, dann Gemeinschaften und jetzt Werte. Digitalisierung von Werten ist sehr transformativ, weil wir auf einmal Kontrollen bekommen, was sehr uns sehr viel Macht gibt. Weiterhin ist es dezentral. Das heisst, es kann niemand die Kontrolle übernehmen. Detail kann man natürlich immer anschauen, aber das ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Und das hat mich fasziniert, wo ich das Gefühl bekommen habe, oh, jetzt habe ich endlich ein Werkzeug, wo wir etwas bewirken können, jetzt als Gemeinschaft und auch eigene Werte digitalisieren und nicht müssen das haben, wo eigentlich aus wo mit dem Internet ist passiert. Am Anfang hatte ich noch das Gefühl, das ist das Dorf und jeder darf machen, was er will. Und jetzt haben wir einfach 5 Konzerne global in der westlichen Welt und in der anderen Welt auch andere, die Kontrolle haben. Und mit der DLT-Technologie haben wir wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, da können wir wieder etwas bewirken.
Die dritte Digitalisierungswelle hat dich fasziniert. Du hast dort das Transformationspotenzial erkannt. Du bist ursprünglich Klimaphysiker und irgendetwas ist dann passiert. Und jetzt musst du das ein bisschen genauer erklären. Was ist passiert? Wie hast du nachher das unternehmerisch umgesetzt und zu was bist du gekommen?
Aber das war zum Teil nicht ein bewusster Vorgang. Im Nachhinein kann man es vielleicht ein bisschen verstehen. Ich habe das Gefühl, aber dadurch, dass ich gemerkt habe, dass der Spagat existiert zwischen der Gesellschaft und dem Klima, wo andere Zeitskalen hat und unserer Struktur von der Gesellschaft mit Entscheidungsprozessen, die viel kleiner sind in der Zeitskala, und jetzt auf einmal eine Technologie da ist, die neue Werte kann abbilden oder Kontrollen über Werte kann geben. Ich dachte, okay, vielleicht ist das eventuell ein Werkzeug, das mir hilft, die Werte, die ich habe, die aber nicht abgebildet werden oder nicht umgesetzt werden, mit denen etwas zu machen. Und das ist sehr ein bauchiges Gefühl. Das war nicht ein strukturierter Plan gewesen. Hingegen habe ich dann irgendwann, und das ist anekdotisch, aber gleich wichtig, für zu verstehen, was passiert ist auf meinem Weg, gemerkt, okay, wenn jetzt einer von diesen Dingen ist Wert. Was ist ein wichtiger Wert? Der Schweizer Franken ist einer der wichtigsten Werte bei uns in der Gesellschaft in der Schweiz, aber auch global ein interessanter Wert. kann man jetzt mit dieser Technologie Schweizer Franken machen oder nicht? Und ich habe das dann abgeklärt mit Rechtsanwalt und habe mich dann auch getraut, private digitale Schweizer Franken zu machen als Ersten und habe dort hinter den Kulissen ziemlich Wellen geschlagen und auch Debatten und Diskussionen gehabt, um nicht müssen sagen, Streit. Und ich habe die Debatte gewonnen, wenn man es so formulieren. Und der private digital Schweizer Franken dürfen, oder, ich bin nicht irgendwie, also ich habe nicht gemacht, einfach so, weil ich das Gefühl hatte, ich habe Recht. Und man hat mich nicht behelligt. Ich glaube, das ist etwas, wo ich dachte, okay, es ist mega mächtig, wenn ich jetzt da mit meiner Grümscheli GmbH Schweizer Franken kann machen, oder? Und alles bei der Book gemacht, korrekt, abgeklärt, das Rechtliche, die Nationalbank auch informiert, was wir machen und so. Und dann habe ich gedacht, oh wow, das ist mega interessant, oder? Das heisst, man kann ein bisschen schütteln am Gefüge und eventuell etwas bewirken, oder?
Also ich kann mich selber auch noch gut an das erinnern. Ich war dann zumal bei PostFinance tätig im Innovationsteam, wo Blockchain natürlich auch ein grosses Thema war und digitale Schweizer Franken, Zukunft, Zahlungsverkehr. Also du bist dort auch wirklich ja, Changemaker, Vorreiter, auch jemand, der Trigger setzt, vielleicht für weitere Innovation, oder? Also das ist sehr spannend und da möchte ich sicher dann auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch ein Thema. Du hast vorher gesagt, Verantwortung als Stichwort und gleichzeitig eben die Werte digitalisieren. Jetzt ist es ja so, dass in unserer heutigen Gesellschaft sind vielleicht die sozialen und ökologischen Werte manchmal zu fest noch im Hintergrund. Und wir alle sollten eigentlich mehr Verantwortung tragen, auch für diese Werte. Und dort würde mich interessieren, wie siehst du das Potenzial eben von DLT in diesem Bereich etwas zu transformieren?
Also ich sehe es enorm. Also es sind ganz verschiedene Elemente und verschiedene Dimensionen, die dort können bewirken können. Ich glaube, DLT ist wie MP3. Man muss es nicht technisch verstehen. Ich gehe auch nicht an eine MP3-Konferenz, damit ich meine Musik hören kann, aber ich muss einfach wissen, was es macht. Oder? Und DLT bringt Transparenz und Effizienz in Digitalisierung. Und gerade wenn es um soziale Sachen geht, Transparenz und Effizienz ist, ich möchte wissen, was mit meinem Geld passiert, wenn ich es noch immer herspende. Oder? Ich möchte auch gewisse Prozesse können nachschauen können. Ich möchte nicht irgendwie einen Bericht lesen, damit ich etwas verstehe, sondern das Geld ist ja nicht mehr geflossen, ich will das ja können sehen. Ich möchte auch eine Wirkungsmacht haben in meinem digitalen Handeln und das können nachverfolgen. Und eben, gerade Transparenz und Effizienz, das ist etwas, wo die Technologie ermöglicht und uns dort auch helfen kann, einfach von, sagen wir, Akteuren in diesen Bereichen Rechenschaft verlangen, oder? Was man eigentlich erwartet und selbstverständlich sollte sein, oder? Dass die Rechenschaft da sind, wenn jetzt jemand sagt, ich übernehme das soziale Handeln für dich, dass man das dort auch nachverfolgen kann. Das ist das Allereinfachste, glaube ich.
Kannst du ein konkretes Beispiel geben?
Im Stiftungswesen ist zum Beispiel, wenn ich spende, weiss ich nicht, wo mein Geld hergeht. Ich bin auch Mitgründer von der Porini Foundation und wir haben dort Nature Collectibles gemacht, wo man Spenden geben kann, wie sehen wir, dem Naturschutzgebiet. Und dort sieht man haargenau, mein Geld kommt 100% dort an. Es gibt kein Overhead, sagt man dem von dieser Stiftung, im Primärmarkt. Das heisst, wenn ich das digitale oder wenn ich meine Franken spende, kommt der 100% dort an. Und man hat es sogar noch ein bisschen interessanter gemacht, dass, wenn ich das gespendet habe, komme ich Spendenbelege über, die digital ist, ein Tierli, eine Sammelkarte, und ich kann die weiterverkaufen. Und da gibt es einen sogenannten Sekundärmarkt. Und der Handel, der ist auch transparent und effizient. Wenn ich jetzt die Karte weiterverkaufe, gibt es dort Gewinn. Und der Gewinn geht auch wieder zum Naturschutzgebiet und ein bisschen auch zu uns und ein bisschen auch zum Verkäufer. Das heisst also, wir haben etwas gemacht, wo im ersten Verkauf 100% hergeht und im Wiederverkauf auch wieder dorthin geht. Und das ist mit dieser Technologie möglich, dass jeder nachschauen kann. Da muss ich einfach in den Browser gehen und dann kann ich schauen. Und dort ist so ein bisschen, wenn man es will, vereinfachen zu sagen, früher hat man gesagt, ja, haben Spenden so funktioniert, wie zum Beispiel von der Hoffmann Laroche, der andere Hoffmann, der hat dort ganz grosse Stiftungen gehabt. Und der hat selber gesagt, das Stiftungswesen ist schlecht. Wir geben einen Kuchen an Weihnachten, aber die Leute brauchen eine Schale Reis jeden Tag, oder? Und er hat seine Stiftung auch zugemacht. Er hat gesagt, es braucht nachhaltige und wiederkehrende Geschäftsmodelle für Stiftungswesen. Und Blockchain-Technologie hilft das wirklich, A, umzusetzen und B, einsehbar zu machen, oder?
Genau. Also, das ist ein Beispiel. Du hast du ja auch weitere Beispiele. Vielleicht können wir als erstes auf das Thema Climate Candy sprechen kommen. Ganz etwas Spannendes aus meiner Sicht, wo das Thema Instant Gratification aufnimmt, spielerisch sich mit dem Klimawandel vielleicht auch auseinandersetzen und etwas Gutes tun. Was genau steckt hinter Climate Candy und wie funktioniert es?
Ja, auch dort wieder anekdotische Geschichte. Das sind manchmal eben nicht Sachen, die wir bewusst planen, sondern eben in Betrieben von Klima. Ich habe das Gefühl, ein grosses Thema, das uns alle sollte beschäftigen. Und bin aus dem Grund auch an Klimakonferenzen gegangen. Und mein Sohn hat mir mal kritisiert und gesagt, ja, du machst nur Blabla. Gang doch dorthin, wo die Leute sind. Die sind nämlich am Handy, am Gamen. Und das hat mich beschäftigt. Dann dachte ich, ja, das stimmt. Und habe dann auch probiert, inspiriert durch andere Projekte aus der Blockchain-Welt an der Schnittstelle von Klima. Man gesagt, okay, wie könnte man eigentlich das spieltheoretisch hacken, wenn Gier auf einmal könnte die Welt retten? Weil Gier haben wir alle, der Hunger nach Energie haben wir und die Dopamin- und Endorphinprozesse im Hirn ablaufen beim Gamen sind wahnsinnige Süchte, sehr starke Treiber, oder? Und wenn man jetzt das könnte hacken, wäre es spannend. Und eines der grössten Spiele ist nach wie vor Candy Crush. Ich glaube, es spielen nach wie vor, das habe ich die Zahl vergessen, hunderte Millionen spielen das nach wie vor täglich. Es ist unglaublich. Und dann gesagt, also gut, wir machen doch das auch, so ein Spiel. Aber statt Geld zu generieren, tun wir Impact generieren. Und das heisst, je mehr du spielst, umso mehr machst du etwas Gutes fürs Klima. Jetzt haben wir natürlich auch gewisse Eigeninteressen und die Firma, die das macht, muss auch erhalten bleiben. Das heisst, die Hälfte der Rewards sind Einnahmen für die Firma und die andere Hälfte gehen in Nachhaltigkeit, konkret in CO2-Zertifikate. Jetzt ist der Markt sehr speziell, da kann man stundenlang darüber reden, aber vereinfacht formuliert kann man sagen, je mehr du spielst, umso mehr Bäume werden gepflanzt oder erhalten. Und das ist ein ganz einfaches Spiel. Wir haben einen MVP gemacht, der sehr gut ist gelaufen, wo wir 160'000 Downloads hatten. Über 2'000 Tonnen CO2 können retiren, stilllegen, sagt man auf Deutsch. Und ich glaube, das hat ein Riesenpotenzial, dass man sagt, wie kann man die Endorphinprozesse nutzen, um Impact zu generieren, also die Brücke zu bauen zwischen Instant Gratification, ich will mit Klicken etwas erreichen, aber das Klima braucht Dekaden.
Jetzt muss man das noch etwas genauer erklären. Also ich lade ein Game ab, genau. Und am Schluss mache ich etwas Gutes für das Klima.
Das ist richtig. Je mehr du spielst, umso mehr ist es gut für das Klima. Jetzt, ja, wie geht das? Wenn du spielst, generierst du Geld mit dem Spielen. Das heisst, du kannst Reklamen anschauen und je mehr Reklamen anschaust, umso mehr Geld generierst du. Und das wird jetzt umgerechnet in CO2-Impact. Und da siehst du im Spiel, jetzt habe ich sehr viel gespielt, jetzt habe ich sehr viel CO2. Und dort haben wir einen kleinen Educational Aspekt drin, dass man kann vergleichen, okay, was ist jetzt 10 Gramm CO2? Das ist irgendwie 5 Kilometer mit dem Auto fahren oder 100 Meter mit dem Flüger, dass die Leute ein kleines Gefühl bekommen, wie impactvoll Flügen ist und wie fest das ihr Handy Energie braucht und so weiter. Dort haben wir ein bisschen Herausforderungen. Also, aber das Verständnis ist so, du generierst Geld mit Spielen. Das wird gebraucht für Impact. Gleichzeitig haben wir Learning-Aspekte drin. Dort sind wir noch extrem am Feintunen für die nächste Iteration, weil im Game willst du nie aus dem Flow rauskommen. Du willst in diesem Flow sein, mit Endorphinschüben, Leitern raufgehen, irgendwann musst du Dopaminschüben und irgendwann musst du Endorphinschwellen reintun, wo die Leute müssen gefrustet sein und dann den Frust überwinden und dann ein Endorphin bekommen. Und du willst nie, dass die Leute rausgehen. Also du willst nicht sagen, und jetzt lehr das. Das heisst, das ist ein fragiler Spagat, wo man dort eingehen muss. Da sind wir aber noch dran.
Sehr spannend. Und aus meiner Sicht ja wie ein neues Narrativ. Also CO2-Reduktion macht Spass, macht vielleicht sogar süchtig, oder? Das ist ja sonst eigentlich ja, gesellschaftlich oder in der öffentlichen Wahrnehmung eher an Pain, oder? CO2 reduzieren, ich muss verzichten und so. Also gerade aus diesem Aspekt finde ich es natürlich auch sehr, sehr spannend. Ist das bewusst auch?
Also das haben wir nachher erst gefunden. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen das Christliche ist. Man muss irgendwie bestraft sie verzünden und so, ob das ein Treiber ist oder nicht. Ich glaube, also es ist nicht bewusst gewählt, aber was wir gemerkt haben, ist, man muss jeden Treiber, der möglich ist, nutzen, um Impact zu generieren. Und das ist relativ einfach. Also Sucht sind relativ einfache Rüebli, wo man die Leute drauf rennen kann. Und was du gesagt hast, ist furchtbar wichtig. Oder? Ich will nicht die Leute zwingen zu etwas, oder? Ich will nicht sagen, und du musst, und du musst, und du musst. Das, das will ich selber auch nicht, dass mir das jemand sagt. Oder? Und gleich will ich in die Ecke locken von meinem Wertekompass. Und darum ist Sucht ein super Thema. Und ich habe, eine Frau hat mir mal erzählt, aha, deine Zielgruppe sind eigentlich Süchtige. Und dann habe ich gesagt, oh ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist etwas gut, weil süchtig heisst, das kommt von Suchen. Und du gibst den Suchenden eigentlich einen Purpose, oder? Und die Leute, die Candy Crush spielen, da gibt es viele Untersuchungen, die machen das zum Entspannen, auch zum Wegkommen von der Realität. Hey, manchmal aber ein schlechtes Gewissen, weil sie Sucht haben. Und dann sagen wir, okay, wenn du schon Candy Crush spielst, dann hab doch gerade Impact, oder? Das ist genau gleich, wie ich ein T-Shirt kaufen kann, irgendwie ein schlechtes oder ein gutes T-Shirt, dann kann ich ein schlechtes oder ein gutes Game spielen.
Du bist also vom Klimaphysiker über Blockchain, Technologie, Transformation zum Game Creator Spezi geworden, wo sich mit dem Thema Dopamin und Digitalisierung, ist ja ein riesiges, grosses, spannendes Thema, hast du dich mit dem nachher auseinandergesetzt. Gleichzeitig habe ich aber von dir auch gelesen, du hast ja einen wahnsinnigen Antrieb, du setzt unglaublich viel um. Du sagst aber von dir auch, ich bin ein Pessimist, wenn ich aufs Klima schaue.
Ja, extrem. Also, aber ich glaube, es kann beides wahr sein. Und also, Blockchain und Klima ist ein bisschen ähnlich. Wenn man ins Rabbit Hole reinkommt, dann kommt man nicht mehr raus. Und je nachdem, in welcher Bubble das man ist, und jetzt als Klimaphysiker, wo ich Klimamodell habe gemacht vom Ozean, und ich sehe, wie der Ozean, der ist wirklich faktisch am Kochen. Oder? Wir haben 5,6 Sigma Temperatur drüber. Das ist unglaublich. Also, und es schudert mich physisch, ich habe wirklich Hühnerhaut. Und das heisst, eigentlich haben wir verloren. Das hält mich aber nicht davon ab, gleich etwas zu machen, um das, was wir bewirkt haben, zu stoppen oder zu sensibilisieren oder auch zumindest den Leuten zu helfen, wenn sie etwas machen wollen, dass sie etwas machen können. Und es ist beides wahr. Ich kann ein Pessimist sein und es gibt auch Mental Health Issues, wo man nachschauen kann, was man hat, wenn man vom Klima betroffen ist. Ich kann gleich von aussen sitzen und den Sonnenuntergang anschauen und schnaufen und den Moment geniessen. Es ist eine Arbeit, die man muss leisten, dass man da nicht depressiv wird. Aber es ist beides möglich.
Ja, spannend. Also du machst ja wirklich Verschiedenes auch. Ich glaube, das ist eben auch wirklich aus einer Mental Health Sicht, die du ansprichst, ist so ein bisschen die Selbstwirksamkeit. Das ist ja ein wichtiges Thema und du machst da definitiv einiges. Und auf ein Thema, wo wir auch noch möchten, zu reden kommen, ist die Firma Urstamm. Auch dort ist der Purpose sicher Nachhaltigkeit und vielleicht kannst du uns dort auch noch ein bisschen mehr Insights geben, was dort die Ambition dahinter ist.
Genau, dort sind wir eben auch mit Förster zusammengesessen und mein Geschäftspartner, der Jakob Gülinei, und der Förster von seinem Dorf, und dann hat er gesagt, was macht ihr eigentlich mit dem Blockchain-Zeugs? Und dann haben wir ein bisschen erzählt und dann hat er gesagt, ah, das ist aber spannend, und dann haben wir das Thema gesehen, wie kann man Digitalisierung in Forst bringen, oder? Und wie kann man dieser Arbeit oder dem Holz einen Wert geben. Oder das ist genau wieder das Thema. Ich habe jetzt etwas Digitales, das einen Wert repräsentiert und mit Ausstamm wollen wir eigentlich, wollen wir die Wertschöpfung, die im Wald passiert, wollen wir digitalisieren und dadurch Transparenz und Effizienz schaffen. Also wir ermöglichen Nachverfolgbarkeit von Schweizer Holz, dass ich in meinem Haus kann sehen kann, okay, das Holz ist in diesem Forst gestanden. Man kann es sogar runterbrechen, je nach Prozess, dass ich sagen kann, die Gigen ist aus diesem Baum. Dass ich sehe, wann ist der gefällt worden. Und da arbeiten wir wirklich aus der Branche für die Branche, mit Sägereien zusammen, mit Förster zusammen. Digitale Nachverfolgbarkeit von Schweizer Holz, das ist der Hauptprozess, den wir ermöglichen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, Klimaziel 2050 ist 2021 oder was, haben wir gesagt, das machen wir als Schweiz und das können wir fast nicht erreichen, wenn wir eben nicht lokale Ressourcen brauchen, erstens, und wenn wir eben noch mehr mit Holz bauen, oder? Also wenn wir die Sequestrierung von Holz brauchen und Beton ersetzen, obwohl es jetzt da den super Power-Beton gibt, wo offenbar eine riese Sache ist, aber einfach auch gesponsert ist von der Branche. Aber eben mit Urstamm haben wir dort auch genug Schnauf, wir haben Investoren dahinter, das kann man alles nachschauen im CFX, die auch aus der Branche kommen, wo man kann sagen, jetzt können wir das wirklich aufbauen und natürlich ist es ein Prozess und es braucht Zeit, um das aufzubauen, aber zum Beispiel die Hausbau Besitzer oder die Leute, die Haus bauen, die sagen, ich will das, weil ich bin überzeugt, dass mein Haus mehr Wert hat, wenn ich nachweisen kann, das ist aus dem Holz, aus dieser Region. Dann ist die Tourismusbranche, die extrem darauf anspricht, die können Geschichten erzählen können. Das kannst du alles bebildern und kannst sagen, guck, das Foto ist vom Schlag dort in diesem Wald, der Polter ist dort gelegen. Das haben, mit dem hast du so viel CO2 können sparen. Also das sind Sachen, die dann nachher über monetäre Werte im Moment darüber ausgehen, die emotionale Werte sind, die aber die Leute überzeugt sind, hinten raus wird es einen monetären Wert haben. Vielleicht noch schnell eine Anekdote, warum dass wir das gemacht haben oder was der zündende Funken war. Es gibt ein sogenanntes Mondholz. Das ist Holz, das du schlägst unter einer bestimmten Mondphase. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das besser ist oder nicht, aber es schwören viele Leute auf das Mondholz. Es ist einfach besseres Holz. Und es hat auch einen deutlich höheren Preis im Markt, also signifikant. Und jetzt ist das Thema, normalerweise vertraue ich meinem Förster, aber wenn du jetzt eine grosse Überbauung machst und auf einmal von 10, 20 Förster Holz brauchst, Mondholz, kannst du denen noch trauen. Und dort kommt eben die Blockchain-Technologie wieder rein, wo du kannst sagen, wir können die Schwelle für den Beschiss wesentlich erhöhen. Es gibt keine perfekte Lösung, aber wir können nachverfolgt sein, dass die dann geschlagen wurden, dass es wirklich Mondholz ist. Und dort ist eigentlich der Ursprung gewesen, dass wir gesagt haben, wir können Mondholz nachweisen. Und jetzt haben wir ein riesen Ökosystem drum herum gebaut und eben Thema Sequestrierung von CO2 und wer weiß vielleicht sogar CO2-Zertifikat von hoher Qualität. Das ist alles möglich.
Du hast hier also ein Holzhandwerk, Försterhandwerk mit Digitalisierung gewandelt. Machst du dort etwas, wo weiterhilft, auch die Transformation voranzutreiben? Gleichzeitig hast du vorhin eben auch dort geäussert dazu, ja, ich sehe, ich bin Pessimist, ich sehe auch, der Ozean kocht. Wie siehst du das grundsätzlich? Glaubst du daran, dass Digitalisierung uns noch retten kann? Oder was ist so deine Prognose, wenn du ein paar Jahrzehnte rausschaust?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, ein paar Jahrzehnte. Also ich glaube, die Variabilität des Klimas wird ganz stark werden. Oder? Ich meine, wir nehmen es auch selbstverständlich, dass es jedes Wochenende Verletzte und Tote gibt, einfach von Gewitter, sagen wir jetzt. Aber es ist nicht Gewitter, das ist Klima, das sich verändert. Oder? Das war früher nicht so gewesen. Das ist einfach, und jetzt ist es normal. Ich glaube, der Mensch ist sehr resilient. Wir werden uns daran gewöhnen, an das Ding. Aber ich finde es einfach gleich nicht normal. Ich sträube mich auch ein bisschen dagegen, das als normal zu akzeptieren. Und ich glaube, in 10, 20 Jahren wird entscheidend sein, was die jetzigen 5 bis 15 oder 20-Jährigen machen. Und darum haben wir natürlich auch soziale Verantwortung, dass wir sagen, ja gut, wir müssen nicht nur im eigenen Wirkungskreis handeln, sondern wir müssen auch schauen, was machen wir eigentlich mit den jungen Menschen oder wie wachsen die auf und was für Werte können die vermittelt über und was für Vorbilder sehen sie vor allem oder was leben wir ihnen vor. Und das ist natürlich ein Thema, das auch sehr weitreichend ist. Aber eben, was für ein Bildungssystem haben wir, was tun wir vermitteln, was für ein Medialsystem haben wir, was lassen wir auf die Leute zu. Und es gibt, nicht nur sonst haben Chinesen die digitalen Mauern zugemacht. Ich habe gesagt, wir wollen eigene Werte vermitteln. Oder? Ich sage nicht, dass wir das machen müssen, aber einfach die Sensibilisierung über, was leben wir vor und was vermitteln wir der nächsten Generation, das ist ganz wichtig.
Du selber probierst ja immer wieder Neues. Innovationen, also zum Teil, Innovation ist ja etwas auch eben mit sehr kurzen Lebenszyklen. Auf der anderen Seite eben die gesellschaftlichen, ökologischen Herausforderungen, wo die Transformation sicher sehr viel Geduld, Hartnäckigkeit braucht, wo man Länge, Schnauf, Horizont braucht. Was ist jetzt aus deiner eigenen Erfahrung? Was empfiehlst du Changemaker, wie du auch einer bist, dass man den Schnauf behalten kann, dass man auch vielleicht den Gegenwind, den man in der Gesellschaft immer hat, wenn man so ein bisschen der Erste oder die Erste ist in einem Thema, dass man sich von dem nicht entmutigen
lässt? Ich kann nur für mich reden. Oder? Was mir hilft, ist halt einfach die Lebenskosten tief behalten. Oder? Physisch Besitz hat mich nie interessiert. Das macht es mir natürlich einfacher, weil ich niedrige Lebenskosten habe. Das heisst, ich muss nicht einen finanziellen Verfolg haben, sondern mir reicht es auch, wenn ich einen Impact habe. Sei es, weil ich etwas beweisen konnte oder weil ich den Leuten Augen öffnen konnte oder weil ich ein paar Leute begeistern für eine Idee. Also, das ist sicher etwas Wichtiges. Nachher, das andere ist, der eigene Wertekompass halt wirklich zu verankern, sagen, nein, das ist mir wichtig. Und dann auch überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser Wichtigkeit um? Brauche ich es irgendwie, um Missionar zu werden? Oder probiere ich, das zum spielerisch die Leute in eine Ecke zu locken? Oder zumindest aufzutun für Argumente? Und am Schluss sind es immer Menschen, die mit Menschen zusammenhängen. Also man kann sich natürlich auch isolieren. Das ist auch eine Möglichkeit, zum Impact zu schaffen. Und sagen, nein, ich disconnecte mich von der Gesellschaft und mache meinen Impact in meinem Kreis. Es spricht nichts dagegen, das zu machen, wenn einem das hilft. Ich glaube, man muss schauen, dass man einfach, wie du es erwähnt hast, mit Mental Health, dass man das, was man macht, dass man sich nicht zerreibt auf dem Weg, oder? Ich finde nach wie vor spielerische Ansätze immer interessant, weil wenn ich schaue, Kinder, die spielen, oder? Die spielen zum Lernen. Und spielen ist nicht ein Zeitvertrieb, sondern es ist etwas aus unserem Hirn, wo sie sagen, oh, was sind die Regeln von diesem Spiel? Und das ist spannend, oder? Und ich spiele nicht zum Gewinnen, sondern zum die Regeln verstehen. Also wenn man einen spielerischen Ansatz findet, habe ich das Gefühl, ist es einfacher. Und dann gibt es sicher so Techniken und Methoden eben, wie man sich schützen kann gegen Wind. Mir hilft auch, alles nicht allzu ernst zu nehmen und die globale Perspektive. Und mit globaler Perspektive meine ich, wir sind auf einem Planet und der ist im Sonnensystem und das Sonnensystem dreht in unserer Galaxie umeinander und unsere Galaxie ist irgendwo im Universum. Also wir sind wirklich ganz klein und unwichtig und vielleicht bin ich schon morgen tot. Also eben, ich muss etwas machen, was mir wichtig ist, was mir auch Spass macht. Die Perspektive hilft eben einerseits zu sehen, wir sind nichts. Und andererseits auch im zeitlichen Rahmen zu sehen, es sind so viele Leute vor uns gewesen, es sind so viele Leute hoffentlich noch hinter uns. Eben, wir können nur das machen, was uns wichtig ist. Und ich werde jetzt nicht etwas machen müssen, dass ich ein neues Konsumteil kann ersteigern auf eBay.
Sehr inspirierend. Du bist definitiv eine inspirierende Persönlichkeit. Du hast vorhin gesagt, wie wichtig es ist, dass es die gibt. Auch die Vorbildrollen, die nimmst du ein. Ich werde dir ganz zum Abschluss eine letzte Frage stellen. Wir wollen ja Leute motivieren, die sagen, man muss etwas machen. Und du hast jetzt schon ganz manchmal gemacht und du hast die immer wieder in neue, auch zum Teil sehr komplexe Themen eingeschafft. Anderen fehlt manchmal der Mut oder die Methodik, um einfach mal anfangen. Hast du einen Game-Tipp?
Keine Angst vor dem Versagen. Also, wenn man etwas Neues ausprobiert, man muss bereit sein zu versagen. Und dann muss man sagen, okay, was ist Scheitern? Was setze ich aufs Spiel beim Scheitern, oder? Und natürlich setzt man Reputation aufs Spiel, wenn man scheitert. Aber welche Reputation, oder? Wenn ich scheitere, wo ich beschissen habe, ist das etwas anderes, als wenn ich scheitere, wo ich etwas ausprobiert habe. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man bereit ist zu scheitern. Vielleicht noch ein Exkurs. Das könnt ihr eventuell auch rausschneiden. Und manchmal ist nicht etwas, was mir ganz wichtig ist, der Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Es gibt komplexe Probleme und komplizierte Probleme. Und ein kompliziertes Problem ist der Bau von Atomkraftwerken. Ich brauche einen Plan, ich brauche ein Wissen, ich brauche einen Experten. Ein komplexes Problem ist ein Naturschutzgebiet oder eine persönliche Beziehung. Das heisst, dort brauche ich Erfahrung. Und ein kompliziertes Problem, ein Atomkraftwerk, das kann ich machen, wenn ich Wissen habe. Dort muss ich verstehen, um handeln zu können. Ein komplexes Problem, ein Naturschutzgebiet oder eine Beziehung, da weiss ich nicht, wenn ich das sage, passiert bei dieser Person da, sondern da muss ich Erfahrung haben und da muss ich iterativ vorgehen. Das heisst, ein kompliziertes Problem muss ich wissen, um handeln zu können. Ein komplexes Problem muss ich handeln, um wissen. Und das hilft vielleicht auch beim Verständnis, okay, was packe ich an im Leben? Ist es ein komplexes Problem? Dann muss ich iterativ vorgehen und kleine Schritte machen. Ist es ein kompliziertes Problem? Dann muss ich wissen, bevor ich handle. Und dummerweise hat man manchmal verschiedene Menschen zu verschiedenen Problemen. Und gerade in der Politik, wo die Leute verstehen, bevor sie handeln, ist das ein Hemmnis. Weil Gesellschaft und die Natur ist nicht kompliziert, sie ist komplex. Und ich kann nicht verstehen. Ich muss handeln, um zu verstehen. Und das wünsche ich mir manchmal auch von Mitmenschen, dass sie sagen, okay, komm, wir machen mal einen kleinen ersten Schritt in die Richtung und dann gehen wir nochmal über die Bücher.
Ja, ich glaube, das ist ein super Schlussstatement. Herzlichen Dank, Toni, bist du heute bei uns gewesen. Ich zumindest nehme ganz viele Trigger mit, die mein Hirn rattern und mir Inspiration geben. Und sehr spannend gewesen, das Gespräch mit dir. Danke.
Danke und alles Gute, Toni. Weitermachen.
Merci, dass ihr da sein darf. Danke.